Nun, der erste Schritt ist das Thema, das wir uns heute vom Aktionsbündnis aus überlegt haben. Das ist das Thema Urangewinnung und was heißt es, die Uranspirale real? Da möchten wir heute mal ein paar Sachen näher beleuchten. Warum? Es ist so eins der Tabuthemen, also die Atomkraftwerksbetreiber oder die ganze Nuklearindustrie hat Tabuthemen, über die sprechen sie freiwillig nicht. Und leider gibt es aber auch dann oft keine Medienberichte über genau diese Sachen. Es liegt sicherlich auch daran, dass das Uran, also der erste Schritt der Uranabbau und die Urananreicherung eines der schmutzigsten Sachen dann ist, die natürlich weder die Atomlobby noch die Politiker haben wollen, sie würden ja nur stören. Was bedeutet Uranabbau für Natur und Menschen? Und wo und wie wird Erz gefördert? Für den Betrieb, jetzt zum Beispiel vom Neckarwestheim 2, müssen jährlich ca. 300.000 Tonnen Erz gefördert werden. Denn der Abbau in den meisten weltweiten Erzminen findet schon bei einem Anteil von Uran am Erz von unter 0,1% statt. Sehr selten hat eine Erzmine 1% oder gar 10 oder 15%. Das ist die absolute Ausnahme. Das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, es sind immens große Mengen an Abbau vom Erz notwendig, um überhaupt das benötigte Uran dann zu erhalten. Das geht dann in mehreren Bearbeitungsschritten, um dann letztendlich die Uranbrennstäbe zu haben. In der Natur ist das Erz, ich nenne es mal ein geschlossener Block, kommt ein Eingriff, wie beim Abbau, bedeutet es, dass dort auch Gase entstehen, vor allen Dingen das Thema Radon, können wahrscheinlich die meisten von euch. Es werden dann aber auch bei jedem Schritt des Uranabbaus und der Urananreicherung radioaktive Partikel freigesetzt. Beim Gesteinsanteil von 0,1% und den weiteren Verarbeitungsschritten heißt es real, dass über 90% des Abgebauten dann in sogenannten Halten immer in der Nähe der Uranmine einfach aufgeschüttet wird. Vor Ort findet dann als erster Schritt die Erzaufbereitung in der Form statt. Es wird schlichtweg alles zermahlen, es werden kleine Teile erzeugt, damit man an das Uran besser rankommt. Und dann geht es schon los, wie überall im atomaren Betrieb. Man braucht viel Wasser, man braucht Chemikalien. So wird dann aus dem Uranerz das Uran rausgeholt, wird im Trocknungsvorgang zum sogenannten Yellow Cake gemacht. Bedeutet, dass zwei Sachen übrig bleiben vor Ort. Einmal, was ich schon gesagt habe, die riesige Abraumhalden. Und dann aber auch die ganzen giftigen Schlammbecken. In dem Prozess, wo das Wasser eingesetzt wird, wird einfach alles abgepumpt und dann gibt es mal mehr oder weniger, eigentlich weniger gesicherte Bereiche, wo dann der ganze Schlamm dann gelagert wird für Jahre, für Jahrzehnte. Das wiederum ist eine dauerhafte radioaktive Gefährdung fürs Grundwasser, für die Flüsse. Manchmal wird es auch einfach noch in Flüsse mit eingeleitet, aber natürlich auch durch Erosion, Wind und Wetter. Über viele Jahrzehnte eine radioaktive Gefährdung. Die Abbaufirmen sind dann meist schon längst weitergezogen zur nächsten Mine, aber die gesundheitlichen Schäden bleiben als Hinterlassenschaft und als Erkrankungsrisiko vor Ort. So beginnt die Atomspirale bereits mit Naturzerstörung und mit einer Gefährdung von menschlichem Leben. Das Produkt Yellow Cake geht dann weltweit auf Wanderschaft. Es ist die Grundlage für die Urananreicherung in allen Folgeschritten. Es gibt allerdings weltweit gar nicht so viele Firmen, also nur ca. 6 Länder haben überhaupt dann den gesamten Komplex Uranfabriken, um solche Sachen dann weiter zu verarbeiten. Urananreicherung bedeutet Einsatz von Wasser, von Chemie und immer permanent Abgabe von Radioaktivität in unterschiedlichster Form. Woher kommt heute momentan jetzt das meiste von dem Urankonzentrat vom Yellow Cake? Die Hauptabbaugebiete oder die großen Minen sind in Kanada und Australien, dann in Russland, Kasachstan, Usbekistan und dann vor allen Dingen aber auch im Niger und in Namibia, bis vor wenigen Jahren auch in den USA. Und bis 2000, liebe Atomkraftgegner und Atomkraftgegner, bis 2000 hatten wir hier im Atomnachbarland Frankreich, in den letzten 40 Jahren insgesamt waren dort 210 Minen in Betrieb, 2000 haben sie die letzte stillgelegt. Und in Frankreich ging es dann schon zu, wie das, was wir hier auch schon thematisiert haben beim AKW-Abriss, das Verteilen lässt grüßen. Denn der Staatskonzern Areva, der dort auch die Minen betrieben hat, hat insgesamt über 160 Millionen Tonnen Abraum in ganz Frankreich unkontrolliert verteilt. Als Füllmaterial für alles, was man sich an Bauarbeiten vorstellen kann, auch für Fußballfelder, für Golfplätze, für Parkplätze, für Grünanlagen, überall hat man das unter reingesetzt. In der BRD hatten wir hier in Baden-Württemberg übrigens auch eine kleinere Uranerzmine. Das ist die in Menzenschwende in Schwarzwald, die war bis 1990 in Betrieb. Dann aber die Frage an euch, wo lag von 1945 bis 1990 das drittgrößte Uranabbaugebiet der Welt? Ja, genau, Thüringen, Sachsen, Erzgebirge. Der Begriff Wismut kennt ihr wahrscheinlich mehr oder weniger vom Hören sagen. Es war so, dass die Wismut eine gemeinsame Aktiengesellschaft von der DDR und der Sowjetunion war. Und die Sowjetunion hat bereits 1945, nachdem die Amerikaner die beiden Atombomben in Japan abgeworfen haben, haben die sich auch im Erzgebirge auf der Suche nach Uranerz gemacht, wurden dort rasch fündig und dann wurde das größte Projekt sozusagen in Europa, das es jemals gab oder geben wird, beim Uranabbau dort hochgezogen. Bereits 1948 begann dann der Abbau. Und es waren dort in dem drittgrößten Uranabbaugebiet der Welt über 500.000 Menschen im Laufe der Jahre beschäftigt. 1990 wurde der Betrieb eingestellt. Es war in der DDR, so wie oft auch in anderen Ländern, atomarer Komplex, ein, ich nenne es mal, ein abgeschirmter Bereich, der einer Geheimhaltung unterlag, wo auch nicht recherchiert oder darüber berichtet werden durfte. Und gleichzeitig dann aber für die dort Beschäftigten auch ein privilegierter Bereich, was die Wohnungen angeht, was die Gesundheitsversorgung angeht, was natürlich auch das Einkommen angeht. Auch in der ehemaligen Uranabbau Wismut gab es über 500 Millionen Tonnen an radioaktivem Abraum. Die Halden wurden eigentlich erst, oder es, ja, die Halden waren alle noch da, also 1990, als man dann begonnen hat, eine Bestandsaufnahme zu machen. Und das Besondere in der DDR war, dass die teilweise dann diese Halden mit Chemikalien ein, zwei, dreimal nochmal behandelt haben, um auch die letzten Reste vom Uran rauszuholen. Das heißt auch für die Menschen dort, vor allen Dingen für die Arbeiter und für die, die in den unmittelbaren Dörfern gewohnt haben, eine sehr, sehr gesundheitsgefährliche Angelegenheit. Im Einigungsvertrag der DDR 1989 geschah dann Folgendes. Man hat dort eine Ausnahmeklausel in Bezug auf die radioaktiv verseuchten Gebiete in der ehemaligen DDR gemacht. Dort galt dann nicht die Strahlenschutzverordnung der Bundesrepublik, sondern man hat dann dort höhere Grenzwerte genommen. Warum? Ganz einfach, man hat müssen viele der Dörfer, um die Abraumhalden schlichtweg evakuieren und zur unbewohnbaren Zone zu erklären. Und das wollte niemand, erst recht auch niemand von den Westpolitikern. Später hat man das dann so gemacht, dass man 2001, 2002 dann einige der Strahlenschutzwerte in der Strahlenschutzverordnung schlichtweg hochgesetzt hat. Es begann dann ein Bestandsaufnahme- und ein Sanierungsprogramm, das auch bis zum heutigen Tage noch in den Abbaugebieten läuft. Das hat insgesamt jetzt schon, also bis Ende 2014, über 7 Milliarden Euro gekostet. Und Tausende der ehemaligen Arbeiter und neue Arbeiter sind dort im Großeinsatz, um dann diese Halden abzubauen und versuchen, irgendwo eine Sicherung im Sinne von andere Erdschichten drauf, eingraben, in irgendeiner Form zu machen. Das Bundesamt für Strahlenschutz hat dann auch alle aufgerufen, die in der ehemaligen Wismut gearbeitet haben, sich zu melden. Das waren dann noch 59.000, also knapp 60.000 der ehemaligen dort Beschäftigten haben sich dann tatsächlich gemeldet. In den Untersuchungen, die dann durchgeführt wurden, als denen wurde dann, sage ich, auch ein gutes Gesundheitsprogramm angeboten, das inzwischen auch ca. 1,2 Milliarden Euro gekostet hat. Da wurden extra Gesundheitszentren dann auch gemacht, wo die untersucht werden konnten. Vor allen Dingen das Thema Lunge spielt eine große Rolle. Denn von den knapp 60.000 sind jetzt, seit man die Bestandsaufnahme ab 1990 gemacht hat, inzwischen schon 6.800 der Arbeiter gestorben. Und die meisten eben gerade an Lungen-, Leber-, Magenkrebs oder Mundhöhlenkrebs. Bei der Berufsgenossenschaft, die da zuständig ist, ist die BG Bergbau. Da haben sich inzwischen nochmal 9.000 dann gemeldet, die sich sozusagen dann aufgrund von der Arbeit als berufsunfähig oder als gesundheitlich angeschlagen einstufen lassen. Und 95% von den 9.000 Anträgen, die dort eingehen, geht schlichtweg nur um Lungenkrebs. Denn das ist das ganze unscheinbare im ersten Moment, Uranabbau oder Betrieb eines AKWs. Du riechst und hörst und du schmeckst nichts und das ist beim Uranabbau genauso und bedeutet dann aber das höchste Gefährdungsrisiko auch für die Bergleute, die in der Wismut gearbeitet haben, tritt dann nach 15 bis 30 Jahren ein. Keine Aussage, Tschernobyl, Fukushima lässt schon beim Uranabbau grüßen. Ja, dann wieder zurück. Das war jetzt ein Sonderausflug, Thema Wismut. Zurück zu dem Kreislauf. Wie geht es mit der Uranspirale weiter? Wohin kommt dann das Yellow Cake? Das Yellow Cake geht dann auf die Reise und wird in weltweit einige der 5 bis 8 Fabriken gebracht. Und dort beginnt dann der Kreislauf. Was man auf jeden Fall haben möchte, ist, dass man dann das Uranhexafluorid, das sogenannte UF6, herstellt. Für den Bedarf, den die BRD hat, also die AKWs in der Vergangenheit hatten und die neuen, die heute noch am Netzleiter sind. Dieser Bedarf, da geht dann zuerst das Uranerz, das Yellow Cake, nach Malvesi in Frankreich. Von dort wird es dann angereichert und geht ca. 200 Kilometer weiter und geht dann dort in die Uranfabrik nach Pierlat. Und aus der Uranfabrik Pierlat kommt dann das Uranhexafluorid, zum Beispiel hier, wohin nach Deutschland? Wo haben wir hier unsere Uranfabrik? Gronau. Hanau, auch richtig, in früheren Jahren. Also die Haupt Uranfabrik in Deutschland war schon immer Gronau, gehört zum Orenka-Komplex, sage ich noch was dazu. Dort in Gronau haben wir im wahrsten Sinne des Wortes ein Fass ohne Boden. Warum? Ganz einfach, denn trotz Atomausstieg hat dann in den letzten 10 Jahren die Uranfabrik in Gronau noch eine unbefristete Betriebsgenehmigung erhalten. Und da ja kein sogenanntes Endlager auch nicht für schwach- oder mittelradioaktiven Müll in Sicht ist, hat Gronau inzwischen, und das lief jetzt erst in den letzten 1 bis 3 Jahren, hat Gronau eine unbefristete Lagergenehmigung für bis zu 60.000 Tonnen von Uranabfällen. Das sind viele Tausende von Fässern, die dort unter freiem Himmel oder auch einfach in Wellblechhallen lagern, haben sie dafür eine unbefristete Betriebs- und Lagergenehmigung erhalten. In Gronau wurde übrigens auch, als der grün-rote Atomausstieg bundesweit 2000-2001 beschlossen war, haben wir in den Jahren danach dort noch die Kapazität um ein Drittel erhöht. Gronau, und zwar ist das genauso, das kann man vergleichen zum Beispiel mit Malvesi in Frankreich. Also Malvesi, der erste Schritt in der Urankette, ist überhaupt keine Atomanlage nach Ansicht der französischen Politik und der französischen Rechtsprechung. Und so wurde und wird fast bis zum heutigen Tag auch noch der Urananreicherungsprozess in Gronau gesehen. Denn Uran ist ja kein atomarer Abfall. Uran ist ein sogenannter Wertstoff, sagen die Betreiber und die Politik. Und dieser Wertstoff wird ja noch weiter bearbeitet, deshalb ist das was Kostbares. Und selbst das, was dann als Abfallprodukt bei der Urananreicherung übrig bleibt, dieses wurde dann jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten noch nach Russland auch eben als Wertstoff geliefert. So wurden über 20.000 Tonnen von den radioaktiven Restabfallstoffen aus Gronau auch in vielen Hunderten von Schienentransporten nach Russland geschafft. Man hat ein Atommüllproblem los und was geschieht in Russland? Dort wird dann zusammen mit dem Waffenuran aus den russischen Atombomben, dort werden dann Brennstäbe hergestellt. Und hier haben Herren, die unter anderem mal hier gearbeitet haben, beziehungsweise in Stuttgart und in Karlsruhe, von den Vorläuferfirmen der ENBW, hier hat dann vor allen Dingen Herr Heni, den ich nachher noch erwähnen werde, im Blog ENBW bereits 1973 begonnen, Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Und hier in der Gewächtheim und in Obrichheim wurden Ende der 90er Jahre bundesweit und europaweit führend die ersten Brennstäbe aus der ehemaligen Sowjetunion dann eingesetzt. Aber zurück nach Gronau. Es gibt die Lieferungen nach Russland nicht mehr. Warum? Das ist ein großer Erfolg der Anti-RKW-Aktivisten, hauptsächlich aus dem Norden. Es gibt auch eine kleine zähe BI in Gronau, die aber immer schon gute Aktionen gemacht hat und vor allen Dingen viel, viel Öffentlichkeitsarbeit, viel Pressearbeit. Und dann gab es vor einigen Jahren auch einen Zusammenschluss von norddeutschen Aktivisten, auch permanent Störaktionen bei Transporten bis hin zu Pressearbeiten, Besuch von Hauptversammlungen von den Firmen. Und so haben die Anti-AKW-Aktivisten aus dem Norden durch politischen und realen Druck erreicht, dass jetzt kein Export mehr von dem sogenannten radioaktiven Restabfall aus Gronau nach Russland erfolgt. Und das war ein großer Erfolg. Und was ich jetzt heute auch noch erwähnen wird, natürlich zu Gronau. Gronau soll verkauft werden. Ich weiß nicht, ob ihr oder von euch jemand das schon mal gehört hat. Das ist sozusagen jetzt mal eine geheime Kommandoaktion. Orenco Gronau gehört 3 Ländern. Deutschland, Holland und Großbritannien. Und da gibt es mehrere Fabriken in den Ländern. Und jetzt läuft seit circa einem Dreivierteljahr der Verkauf. Auch, muss ich immer dazu sagen, dank Recherchen von guten Journalisten kommt da dann einiges raus. Und Fakt ist natürlich, dass es jetzt schon fast annähernd 10 Interessenten gibt, die Krona kaufen wollen. Warum aber wollen die meisten Krona kaufen? Krona ist die Lizenz zum Herstellen einer Bombe. Und dieser Verkauf von Krona wird deshalb natürlich auch nicht öffentlich gemacht, weil das wird solche Wellen schlagen, wenn der jetzt zum Beispiel irgendjemand verkauft wird, der zum Beispiel das meiste Geld bietet und dann hinterher dann sagt, und jetzt mache ich dort eine Urananreicherung à la Iran, Irak und wo auch immer. Da bekämpft man das Ganze oder versucht es einmal zu Recht zu verhindern. Und in Gronau wird dann nicht nur die Fabrik, sondern die gesamte Technologie der Urananreicherung verkauft. Deshalb gibt es auch von den Nordlichtern, Anti-AKW-Aktivisten, die berechtigte Forderung, Gronau soll nicht verkauft, Gronau soll stillgelegt werden. In dem Ganzen, ich sag's mal, in der ganzen Weltreise, die wir jetzt mit meiner Rede begonnen haben zum Thema Uran, fehlt jetzt noch ein Komplex. Und das ist der Komplex, wo kommen jetzt die Brennstäbe her, wo werden die Brennstäbe, wenn Uran in Gronau angereichert wurde, wohin geht das? Und das ist vorhin schon mal gefallen, der Begriff Lingen oder Stadt Lingen. In Lingen in der BRD steht auch eine ziemlich unbekannte, aber höchst bedeutende Atomfabrik. Dort werden nämlich alle Brennstäbe für deutsche AKWs hergestellt und Lingen exportiert dann auch die sogenannten Urantabletten, die die Voraussetzung sind zum Herstellen von Brennstäben. Und wenn sie weiter anreicherst, kannst du auch eine Bombe damit machen. Lingen exportiert es auch. Lingen gehört übrigens zu Areva, also dem französischen Weltatomkonzern. Zu Areva gehören auch die Fabriken, die ich vorhin schon erwähnt habe, in der Atomspirale in Europa, Malvesi und Pihlajalat. Und Lingen in Lingen gibt es auch seit Jahren eine aktive BI wieder, die dann auch sehr viel beobachtet. Und insofern ist jetzt auch das, was ich euch hier erzählt habe, das war bis vor 5, 8 oder gar 10 Jahren, wussten auch wir als Atomkraftgegner relativ wenig darüber, weil es gibt, anders als wie den Castor-Transport stattfindet, keine offizielle Ankündigung, geschweige denn eine Berichterstattung darüber und auch vom Bundesamt für Strahlenschutz oder von den Länderumwelt- und Aufsichtsbehörden werden diese Transporte überhaupt nicht veröffentlicht, sondern geheim gehalten. Und die Aktion oder die Aktivisten in Lingen sind jetzt auch im Zusammenschluss mit denen in Gronau und dort läuft jetzt nämlich dann die Aktion, dass nicht nur Gronau, sondern dass auch die Forderung jetzt gestellt wird, ein Atomausstieg in Deutschland bedeutet auch, dass auch die Brennelementefabrik in Lingen geschlossen wird und zwar so rasch wie möglich. Als Zusammenfassung der Atomspirale, Uranabbau Yellow Cake, dann Zwischenschritt Uran-Tetrafluorid, das ist das, was in Malvesi geschieht, Uran-Hexafluorid, geht dann weiter zur Uranerreicherung nach Gronau, dann die Brennstäbe und dann in die AKWs. Was bedeutet das? Tausende von Transporte jedes Jahr allein in Deutschland. In der Form, dass es auch, ich sag's mal, atomare Umschlagzentren gibt. Eines der europäisch wichtigsten Umschlagzentren für atomare Frachten weltweit und auch für Europa ist der Hamburger Hafen. Dort wird für ganz Europa sehr viel angeliefert und wandert dann weiter. Der Hafen in Bremen und in Rostock kommt dann gleich dahinter. Die Transporte kommen dort mit Schiffen an. Was sind das für Schiffe? Das sind ganz normal, diese Uran- oder diese Atomfrachten werden auf ganz normalen Personen- oder auch Autofähren dann transportiert. Es gab vor 2 Jahren einen Vorfall im Hamburger Hafen, wo ein LKW anfing zu brennen, die Feuerwehr kam zum Löschen, hat dann einige Stunden gebraucht, um die Autofähre zu löschen und hinterher kam raus, dass das Schiff war, das von St. Petersburg angereichertes Uran in den Hamburger Hafen angeliefert hätte. Wäre der Brand übergegriffen auf die dortige, einfach als Beimenge mitgebrachte Uransache, hätte es nicht nur einen anderen Brand gegeben, sondern es hätte dann radioaktive Gase und radioaktive Stoffe gegeben, die sich über weite Stadtteile von Hamburg verbreitet hätten. In Hamburg ist es so, dass, wenn man jetzt die Menge der Transporte über das ganze Jahr betrachtet, alle 1,5 Tage rollt durch Hamburg ein Atomtransport. Alle 2 Tage durch Bremen und alle 3 Tage durch Rostock. Von Hamburg geht es auf der Schiene zum Beispiel dann auch nach Gronau. Von Hamburg geht es dann aber auch, wo ich vorhin Malvesi erwähnt habe, von Hamburg gehen dann die Uran-, die Yellowcake-Anlieferungen quer durch die Bundesrepublik, laufen dann durch Saarland, in der Regel Koblenz, Pearl, französische Grenze und werden so nach Malvesi gefahren. Teilweise geht es dann aber auch runter die Strecke Koblenz-Mannheim und dann durch das ganze Saarland auch rüber nach Frankreich. Das bedeutet, das Uran wandert wirklich dann durch ganz Europa von Fabrik zu Fabrik und alles dann aber ohne besondere Vorkehrungen und auch ohne Informationen, beispielsweise wenn da ein Unglück passiert, ein Zug entgleist oder auch viel mit LKW. Da weiß weder der Landrat oder die dafür zuständigen Landratsämter noch die Feuerwehr Bescheid. Ich habe das schon erwähnt, es gibt in Norddeutschland gute Aktionen und auch deshalb ist es so, dass in Hamburg jetzt aufgrund der Tatsache, dass es jetzt publik wurde, dass Hamburg der größte Umschlaghafen für europäische Atomfrachten gibt, läuft jetzt dort dann auch die Diskussion, dass man eine Initiative gestartet hat, zu sagen, Hamburg und der Hafen muss atomfrei werden. Es gibt schon zum Beispiel Bremerhaven. Moment, nee, muss ich aufpassen, weiß ich auswendig nicht. Also es gibt schon 5 oder 6 Häfen in der BRD, wo sozusagen dann die Städte schon Beschlüsse gefasst haben, dass sie keine atomaren Frachten, auch kein Uran mehr annehmen. Und diese Diskussion begann jetzt in den letzten 2 Jahren auch als politische Forderung. Gut so, weiter so, atomare Spirale bekannt machen und überall beenden. Ja, und beim Thema Uran und Uranbrennstäbe, ich habe es vorhin erwähnt, da haben die Vorläuferfirmen der EnBW eine Vorreiterrolle gehabt. 1973 begann Herr Heni, damals Verantwortlicher für die Kraftwerksparte im Vorstand, seine Urangeschäfte mit der Sowjetunion einzufädeln. Der war übrigens dann bis 2009 noch im Vorstand der EnBW. Er ging los mit einer Mischung als Weltenbummler, um billiges Uran dort einzukaufen. Die EnBW, also Vorläuferorganisationen, haben dann übrigens Verträge mit verschiedenen russischen Firmen abgeschlossen, die den damaligen Bedarf an Uranbrennstäben der EnBW bei weitem überschritten haben. Sie haben davon geträumt, dass sie europaweit dann dieses liefern. Der Größenwahnsinn im EnBW-Vorstand ist dann vollends eingekehrt, als man vorhatte, Gasfelder in Russland auszubeuten, um Erdgas aus ehemaliger Sowjetunion hier nach Europa zu liefern. Das ging über 3 Vorstandsvorsitzende der EnBW hinweg. Also als es noch selbst TWS und Badenwerk gab und in Goll gab, wurde das Ganze gestartet. Dann ging es weiter mit dem berühmten Glasen. Stand übrigens gestern, wenn ich dann zwischen Einschub machen darf, in der Süddeutschen. Jetzt hat er den Fußballclub von Mallorca gekauft. Also sprich, der Glasen ist ja derjenige gewesen, der dann den Größenwahnsinn bei der EnBW im Sinne von Gasfeldern Russland aufkaufen auf die Spitze getrieben hat. Und auch der Willis hat es dann alles weitergeführt. Neben dem bereits erwähnten Heni war es dann noch der Hans-Josef Zimmer, auch ein Vorstandsmann, die zusammen mit dem russischen Lobbyisten Andrei Bykov wirklich ein Geflecht von Schein- und Tarnfirmen aufgebaut haben. Der Herr Heni hat dann übrigens noch erkundet, ob so ganz nebenbei nicht auch ein atomares Endlager in Russland möglich wäre. Oder zumindest der Abrissmüll von Obrichheim dorthin könnte. So hat die EnBW bereits im Oktober 2006 eine Bykov-Firma, die nannte sich ProLife, 46,5 Millionen Euro für Rückbauleistungen vom AKW Neckarwestheim bezahlt. Obwohl da natürlich nie Leistungen erbracht waren und es ernsthaft auch nie angedacht war. Über einen unglaublichen Zeitraum von 15, 20 und 25 Jahre sind hier Geschäftsideen entwickelt worden, immer mit dem Herrn Bykov als geschickter Türöffner. Natürlich gegen laufende Schmiergeldzahlungen. So wurde auch EnBW-Vorständen dann, das war im Zusammenhang mit den russischen geplanten Erdgasgeschäften und den Endlagerprojekten, so wurde dann den EnBW-Vorständen in Treffen mit Medvedev eingefädelt. Medvedev war damals die rechte Hand von Putin, Putin war Präsident. Ja, hat funktioniert. Die EnBW-Verantwortlichen waren dann davon überzeugt, dass diese Geschäftsmodelle, die sie hier einfädeln wollen, dann auch praktisch laufen. Sie haben permanent Vorschussleistungen für Expertisen und Goodwill und so weiter gezahlt. Das summierte sich dann in Verträge über insgesamt 280 Millionen Euro. Auch wissen muss man, im Hintergrund waren natürlich alle dabei. Also die gesamte Spitze der europäischen Atommafia, wie zum Beispiel Areva, wie Siemens, natürlich auch wie RWE und E.ON waren da immer im Hintergrund mit am Tisch, denn alle wollten dann in das große neue Ost-West-Geschäft der Atomindustrie einsteigen. Das Ganze ist dann, ich sag's mal, mehr oder weniger chaotisch geplatzt. In der Form, dass die EnBW dann plötzlich da die interne Aufsicht und dann auch die Atomaufsicht wissen wollte, wo bestimmte Gelder hinflossen. Man hat ja schließlich auch Bilanzen gefälscht und so weiter und so fort. So ist das Ganze dann als ein Tsunami intern bei der EnBW hochgekocht. Und als das platzte, hat die EnBW dann plötzlich 4 ihrer Manager angeklagt, unter anderem der Heni und der Zimmer. Hat von den 4 dann 146 Millionen Euro Schadensersatz gewollt, hat der Bücker vom internationalen Gerichten auf 93 Millionen Euro Schadensersatz verklagt. 3 der Manager waren schon ausgeschieden, Zimmer war immer noch im Vorstand. Der trat dann erst 2010 wegen dieser Klage zurück. Dann hat ihn aber derselbe EnBW-Vorstand, und zwar mit Zustimmung dann von der grün-roten Landesregierung, denn die sitzt, also im Staatsunternehmen dominiert jetzt ja auch die Politik, haben sie dann 2012 wieder zurück in den Vorstand geholt. Das heißt, es geschahen hier Dinge, schlimmer geht's nimmer. Und auch, das sage ich wieder dazu, zum Glück gab es einige Journalisten von regionaler Presse und von überregionaler wie Süddeutscher Zeitung, die das Ganze aufgedeckt haben, sonst wäre das nie bekannt geworden. Und das hat dann zum Kurswechsel bei der EnBW geführt in der Form, jetzt eher Schwamm drüber, Augen zu und durch. Denn klar ist, diese Geschäftspraxis der EnBW, wo wirklich 3 Vorstände alles abgesegnet haben, diese Geschäftspraxis war von vornherein unlauter und nur auf Scheingeschäfte aus. Und man möchte jetzt lieber keinen größeren Imageverlust und verzichtet dann auch gerne auf 280 Millionen Euro, die man hier wirklich ins Sand gesetzt hat. Und der Skandal für uns als Atomkraftgegner ist, dass wirklich die grün-rote Landesregierung nichts dazu tut, das aufzudecken und auch keine personelle Konsequenzen zieht. Auch sie wollen das vertuschen und das ist ein Unding, geht so nicht, müssen wir am Ball bleiben. Denn der EnBW muss in Bezug auf diese Geschäftspraxis auch noch nachhinein die rote Karte gezeigt werden. Jo, das heißt, wenn wir zukünftig unsere Forderung stellen, müssen auch wir als Atomkraftgegner, sagen wir manchmal, dann konkrete Ergänzungen machen. Denn wir haben ja natürlich die Forderung, Stilllegung aller Atomanlagen sofort, müssten das dann aber auch zumindest so wie heute mal ab und zu näher beleuchten und sagen, Atomausstieg sieht anders aus, war unser heutiges Motto auch. Und alle Atomanlagen abschalten bedeutet auch die gesamte Uranspirale und alle anderen Atomfabriken, die im Zusammenhang mit dem AKW-Betrieb oder der Bombe stehen, stilllegen, keine Gefährdung mehr, nur so geht Atomausstieg wirklich.